Ja, willkommen zu einer neuen Folge.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Es wird in gewisser Weise schlüpfrig.
Naja, sehr schlüpfrig, ja. Okay, Strumpfhosen. Es geht um Strumpfhosen, man glaubt es ja kaum.
Ja, Strumpfhosen verbunden mit Technologie und wie man es als deutsches Startup schafft, eigentlich mehr oder weniger ausschließlich über Instagram, nicht nur in Deutschland groß zu werden, sondern innerhalb kürzester Zeit seinen größten Markt in den USA zu starten.
Das hat auch was mit berühmten amerikanischen InfluencerInnen, Rinnen, eigentlich
Rinnen
vorrangig.
Ja.
Es geht ja um Strumpfhosen, nicht um Strümpfe. Fand ich hochspannend, auch mit, wie sie aufgetreten ist, ne? Dieses von klein auf an, der Papa war schon Unternehmer, Tech-Unternehmer und dann von der Wiege auf das Unternehmertum im Blut zu haben. Schon echt spannend.
Ja, wir sprechen über Larissa Schmidt, die uns ein bisschen erzählt, wie sie zwei Startups schon mal gegründet hatte, die, wie sie sagt, erfolgreich gegen die Wand gefahren hat und was sie jetzt eben mit dem aktuellen Unternehmen, mit dem aktuellen Startup anders macht. Ich glaube, da kann man eine Menge von lernen und auch schön, dass man hier mal jemanden hat, der in Deutschland gegründet hat, erfolgreich ist und dann mit zufrieden ist und in Italien auch unter anderem produziert. Also eine schöne Erfolgsgeschichte, die in den USA ihre Wirkung zeigt.
Ich weiß eins, ich glaube, Larissa braucht keinen Statement auf ihrer Strumpfhose, weil sie ist ein Statement. Aber
damit
viel Spaß.
Hört rein und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy? Jetzt wird's modern.
Sony Ericsson, glaube ich.
Oh. Okay, welche App nutzt du am meisten?
WhatsApp.
Und wenn du eine technologische Superkraft haben könntest, was wäre das?
Gesichter und Namen merken zu können von Menschen, die ich treffe und alle Infos dazu.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Sam Altman.
Mhm.
Okay, und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Effizienzsteigerung.
Eine sehr klassische Antwort, und zwar von Larissa Schmidt. Schön, dass du bei uns bist. Hallo.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Hallo.
Ich stell dich kurz vor. Du hast, was heißt logischerweise, du hast studiert und dann einiges an Praktika gemacht, unter anderem beim FC Bayern München, was ich ganz cool finde, das liest man jetzt auch nicht so oft. Dann auch bei West Wing, das ging dann in die andere Richtung. Da geht es dann viel um Einrichtungen für alle, die das nicht kennen. Dann warst du Junior Consultant bei Accelerate. Und dann ging es aber auch schon Richtung Gründen von Jesango.
Jesango, damals.
Okay, und dann noch The Muse Club war auch mit dabei, das ist?
Das war eine Fashion-Modemarke auch.
Okay, und bist auch Member von der EO and Entrepreneurs Organization. Total, Gott, ich bin gar nicht so alt, aber so habe ich es eben ausgesprochen. Was soll's, aber jetzt, und darum geht's heute vor allem, bist du seit 3 und fast schon 4 Jahren CEO und Co-Founder von St. Cess.
Spannend. Wo in diesen Schritten kam das Gründen dazu als Idee?
Die Idee dazu, meinst du?
Naja, oder so grundsätzlich. Man muss ja auch dann erstmal ein Gefühl für haben, was bedeutet Gründen und diesen Schritt zu wagen. Ne? Du bist ja... Dürfen wir fragen, wie alt du bist?
Letzte Woche 30 geworden.
Oh, happy birthday.
Ja, happy birthday nachträglich. Aber ist ja jetzt noch nicht so alt, dass man so einen Schritt in jungen Jahren ist ja schon.
Ja, ich habe das, glaube ich, so ein bisschen vorgelebt bekommen. Also meine Großeltern, die hatten schon Uhrengroßhandel. Und mein Vater hat auch ein paar Tech-Startups mitgegründet. Und dann habe ich das immer gesehen und wusste irgendwie schon als kleines Kind, das will ich irgendwie auch. Und habe dann auch relativ schnell nach dem Abschluss meines Masters dann auch mein erstes Startup gegründet. Und dann auch gleich danach das zweite. Und dann das dritte mit Sensors. Also die ersten zwei eher so erfolgreich an die Wand gefahren, aber dafür sehr viel gelernt. Und mit dem ganzen Wissen dann das dritte gegründet. Und wie das dann so ist, geht es dann sehr viel schneller, wenn man schon ein bisschen Vorerfahrung hat.
Und was hast du gelernt beim Vor die Wand fahren?
Ganz viel. Also ich glaube, das Wichtigste, dass das Gründungsteam extrem essentiell ist. Also dass man da verschiedene Kompetenzen zusammenbringt und dass man auch irgendwie so die gleiche Vision hat. Man tendiert dazu immer irgendwie erstmal mit so seinen Studienkollegen zusammen zu gründen. Aber was da oft das Problem ist, dass man halt sehr ähnliche Skills hat. Und das ist zum Beispiel bei meinem jetzigen, also bei St. Cess, Vivian und ich, also meine Mitgründer und ich, wir haben sehr unterschiedliche Kompetenzen, aber eine sehr ähnliche Vision für die Marke. Und ich glaube, das ist am Ende so ein bisschen auch unser Secret Source of ja, sagst du, das kann man
ja,
sagen.
Ja, und wenn dein Vater auch in dem Bereich unterwegs war, was Gründungen und so betrifft, hat er dann nicht beim Vor-die-Wand-Fahren mal ins Lenkrad gegriffen und gesagt, Entschuldigung, das wird hier nichts gerade?
Nee, eher andersrum. Also der hat mich eher immer dazu ermutigt, Risiko einzugehen, aufzustehen, mehr sogar gepusht, würde ich mal sagen.
Also hatte ich, also war ja dann, Vorbild hatte ich nicht abgeschreckt, weil ich kann mir ja vorstellen, als Kind, Papa, wenn er Gründer ist, ist dann häufig nicht da und so. Ist das, oder wie hast du das so erlebt als junges, also Kind dann wirklich?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist genau das Thema. Bei meinem Vater war es nie so, dass er nie da war. Der war immer in den wichtigen Momenten, der hat sich immer die Zeit genommen, weil er halt immer sein eigener Chef war. Und das habe ich als Tochter immer wahnsinnig wertgeschätzt. Also der ist zu allen Schulveranstaltungen ist der mit meiner Mutter zusammengegangen. Meine Mutter musste nie da alleine hingehen. Und das war für mich auch so ein bisschen das Vorbild, mir so selbstbestimmt meinen Tag einteilen zu können. Der hat trotzdem super viel gearbeitet, aber wenn es ihm wichtig war, dann war er da.
Jetzt haben wir den Namen eurer Company schon genannt, aber ich vermute, viele wissen nicht, was steckt dahinter. Ihr macht Strumpfhosen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so innovativ, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Was macht ihr da jetzt anders?
Genau, wir machen Strumpfhosen, aber mit Statements. Also da stehen dann immer so kleine Sprüche drauf, wie Not your babe, Mom, I'm a rich man, retire rich. Die sollen alle so ein bisschen die Selbstbestimmtheit widerspiegeln. Und mit diesen Sprüchen lassen wir sozusagen Mode sprechen an Stellen, wo man es vielleicht sonst nicht vermuten lässt. Wir haben mittlerweile auch Slips und Bodies, die auch diese kleinen Statements drauf haben. Und ja, damit können einfach Frauen ihre Werte und ihre Haltung und ihre Stimmung irgendwie so tagtäglich widerspiegeln.
Bin ich nicht die Zielgruppe dafür?
Also ich glaube, ihr seid bestimmt offen für alle Kunden.
Wer liest das am Ende? Ja, also stelle ich mir gerade so vor. Du kannst ja nicht immer nur im Minirock rennen, damit man die Strumpfhose lesen kann. Also kannst du mir vielleicht mal erklären, was die Motivation dahinter ist? Also.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil unser meistverkauftes Statement ist tatsächlich Bite me auf dem Po geschrieben. Da würde man jetzt vermuten, dass das sehr wenige Leute sehen am Ende. Aber was wir ihm sagen oder was wir auch sehr viel von unseren Kundinnen hören, es gibt ihnen so Selbstbewusstsein den Tag über. Also wenn die zum Beispiel irgendwelche Präsentationen haben, dann tragen die auch gern Statements, die man nicht sieht, aber einfach, weil ihnen selbst das Gefühl gibt, irgendwie so, they can conquer the world.
Und wenn der das wüsste.
Wenn der das wüsste, genau.
Okay. Ja. Kann ich nachvollziehen, den Gedanken? Wie geht man dann an so ein Startup dran? Weil das ist ja auch ehrlicherweise, wenn ich jetzt in Jurorin wäre, in Höhle der Löwen, etwas, was man relativ leicht kopieren könnte als andere Firma. Ja. Wie geht man dann daran, dass das nicht passiert und dass ihr da einzigartig bleibt?
Also nicht passieren, ich glaube, das wäre Trugschluss. Also das wird passieren, ist auch schon teilweise passiert. Für uns war es aber deswegen von Anfang an wichtig, auch in die Brand zu investieren. Also wir sind wahnsinnig brandgetrieben. Wir haben relativ schnell geschaut, dass Senses als Marke Bekanntheit generiert, sind auch relativ schnell auf Instagram gewachsen. Das war mal so unser Fokus. Versuchen eben unsere ganzen Werte und unsere ganze Brand da einfach in den Vordergrund zu stellen, dass es am Ende wir die sind, die die Statement-Strumpfhosen erfunden haben. Und das ist ja wie bei anderen Fashion-Artikeln auch. Du kannst dann irgendwie deine Socken oder deine Unterhose kannst du bei H&M kaufen, aber du kannst sie auch als Mann von Calvin Klein kaufen. Und viele Männer präferieren dann die Unterhose von Calvin Klein.
Wie heißt du? Also egal. Aber... gab es nicht so einen Künstler, Calvin Klein?
Ach so, ja gut, den gibt's auch. Aber den das gibt's ist
auch,
eine andere,
das ist auch eine Marke.
Ja.
Aber warum hat das bisher niemand gemacht? Ist das nicht trivial, sowas herzustellen? Oder wo ist das Problem?
Tatsächlich ist es nicht so ganz trivial, das Statement auf die Strumpfhose zu bekommen, weil man muss sich das vorstellen, wir haben ja auch Statements auf dem Oberschenkel und das Material muss ja wahnsinnig dehnbar sein, das heißt, die Schrift muss auch dehnbar sein.
Okay. Laufmaschen sind auch ganz schlimm.
Genau, Laufmaschen sind ein Thema, aber wirklich tatsächlich dieses Statement da drauf zu bekommen. Es gab viele Strumpfhosen davor, die so kleine Symbole drauf hatten, die sind dann aber auch nicht so richtig dehnbar. Und bei uns ist halt wirklich wichtig, dass es auch noch gut aussieht, wenn es angezogen ist und dass die Schrift sich nicht verzieht. Und das ist gar nicht so einfach zu machen.
Ist dann nicht größenabhängig oder doch?
Es gibt Größen bei den Strumpfhosen.
Okay.
Aber dann passen wir tatsächlich auch so die Statement-Größe auch ein bisschen an, dass das dann auch sozusagen passt.
Nicht dann auf immer oval wird das O oder
genau,
ganz rund oder so. Ist das dann reingestickt oder ist das in dem Gewebe quasi inhaliert?
Das ist Flock. Also wie bei einem Fußballtrikot zum Beispiel. Das
drauf
ist draufgeflockt, nur in einer anderen Art.
Okay, das ist ein Geheimrezept.
oder? Ist ein Geheimrezept, so ungefähr. Ja.
Wie bei Unterberg.
Ja, ja, genau. So neulich hatten wir eine Folge mit Unterberg, da wissen auch nur 5 bis 6 Leute das Rezept.
Ja, auch spannend.
Das ist dann vielleicht bei euch ähnlich. Heißt, ihr musstet es ja wahrscheinlich auch ein Stück weit ausprobieren, bis es funktioniert hat. Habt ihr das dann alles in Deutschland entwickelt und produziert ihr dann auch hier?
Ja, tatsächlich haben wir das alles in Deutschland entwickelt. Wir haben auch am Anfang in Deutschland produziert. Wir sind jetzt mittlerweile in Italien, weil tatsächlich Italien eins der Strumpfhosen-Produktionsländer ist. Da dürfen wir dann immer schön an den Gardasee fahren, wenn wir unsere Produktion besuchen, würde ich auch sagen. Es gibt Schlimmeres.
Ja.
Genau, und produzieren die Strumpfhosen eben hauptsächlich oder eigentlich fast nur in
das
Italien.
Das erinnert mich an irgendein Unternehmen. Hat man schon mal jemanden, die Maschinen für sowas herstellen, glaube ich. Und in Italien. Aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Das war geil. Und kann man das noch woanders anwenden? Meine T-Shirts gibt es alles schon, da kann man sich nichts überlegen.
Ja?
Slips, ja, weiß, aber ich überlege, was noch so gäbe. Aber mir fällt jetzt nichts ein.
Ja, es gibt ein paar Dinge. Wir wollten natürlich nie so eine richtige Merch-Company werden, also das jetzt auf T-Shirts im großen Stil machen, sondern wir versuchen das wirklich, wie gesagt, immer so auf Produkten zu machen, die man eben nicht so erwarten würde.
Und was ist dann, oder die weiteren Schritte? Ich meine, da könnte ich mir jetzt vorstellen, du machst das Produkt, alles super, läuft auf automatischen Maschinen. Jetzt kann ich das nächste Startup gründen. Das läuft ja sowieso. Also was ist, wo
ja, so einfach ist es dann leider nicht. Du brauchst ja dann auch noch Umsatz und du brauchst auch noch Marketing und ein Team und so weiter und so fort. Bei uns ist ein großes Thema Internationalisierung. Also wir sind ja an sich von unserem Produkt ist ja eigentlich nicht sehr deutsch, weil du zeigst so deine Werte so sehr offensiv nach außen. Und deswegen haben wir sehr früh gestartet, auch in Amerika zu verkaufen.
Mhm.
Und USA ist mittlerweile auch unser größter Markt seit letztem Jahr. Und das ist ein Riesenthema für uns, weil wir jetzt in Deutschland schon wirklich so eine, ich würde sagen, Brand Equity aufgebaut haben, da uns schon relativ viele kennen. Aber das ist in den USA natürlich nochmal ein ganz anderes Game. Und darauf fokussieren wir uns gerade extrem. Also wie schaffen wir es sozusagen, diese Markenbekanntheit von Deutschland in die USA zu replizieren? Und wie schaffen wir es da noch schneller zu wachsen? Und wir wachsen da eigentlich auch so schon relativ gut, aber da einfach, ja, wenn du in den USA irgendwie ein paar Prozent Marktanteil hast, das ist halt nochmal ein ganz anderer Hebel als in Deutschland.
Ja, das ist ja eine coole Geschichte. Wie stellt man das konkret an? Du musst ja dann in den USA eine Markenbekanntheit irgendwie aufbauen, vermutlich auch über Instagram, TikTok oder was auch immer. Und wie kommt ihr dann tatsächlich in die Läden oder macht ihr es als Online-Shop?
Nee, genau. Also wie kommen wir dahin marketingtechnisch? Wir haben uns auch in Deutschland immer sehr auf Instagram und Instagram-Ads fokussiert. Und das ist tatsächlich auch der Weg, wie wir in die USA kommen. Also es läuft bei uns alles online. Wir sind da nicht im Retail. Und dann, wie baut man so eine Markenbekanntheit in den USA auf? Also ich glaube, unser großer Vorteil, die Amerikaner, die schauen halt noch mal mehr auf diesen Social Proof. Und als wir in die USA gegangen sind, da hatten wir schon um die 100.000 Follower auf Instagram. Wir hatten irgendwie auch schon deutsche Stars.
Also ihr macht einen Kanal für alle?
Genau, ein Kanal für alle.
Also Deutschland hat keinen anderen Kanal?
Nee, genau. Also Instagram-Kanal ist das der gleiche.
Mhm.
Und dann geht in den USA relativ viel über so Celebrity-Placements auch. Und das ist eigentlich wiederum ganz cool, weil die Celebrities, die in den USA bekannt sind, die haben dann auch wieder eine Strahlkraft auf Europa. Weil was eine Kendall Jenner irgendwie trägt, das trägt am Ende auch irgendwie
und
hier
trägt
jeder.
Eure Strumpfhose?
Kendall Jenner hat zumindest bestellt. Wir haben sie noch nicht gesehen in unserer Strumpfhose. Ja.
Das wird der Durchbruch.
Das ist tatsächlich dann so der Ritterschlag am Ende. Genau, aber da versuchen wir halt viel irgendwie so an diese Stars zu kommen. Paris Hilton hat letztens unser Bild kommentiert, Katy Perry hat angefragt.
Aber wie kommt man da ran? Verteckt ihr die? Anschreiben wird nicht so viel bringen wahrscheinlich.
Also warum läuft unser Produkt in Amerika so gut? Ich glaube, es liegt viel an dieser Neuheit, also dass das viele nicht kennen und dass die Amerikaner halt dieses Overstatement halt auch einfach lieben. Und wir es dann irgendwie geschafft haben, durch die Brand, die wir schon haben und auch durch irgendwie Anschreiben, dann auch an diese Person, an diese Opinion Leader dann irgendwie auch zu kommen mit der Vorarbeit, die wir davor schon aber auch in Deutschland geleistet haben, um die Brand aufzubauen.
Mhm.
Ja, wir sprachen ja über Empowerment, also Female und Botschaft.
Ja.
Und gerade jetzt in der Zeit spürt ihr da aktuell irgendwie dass das da ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, wir übertreiben vielleicht ein bisschen in Europa, aber was in den USA gerade abgeht, so von Anti-Wokeness und so, ist schon, wäre für euch schon schlecht, glaube ich, ne?
Ehrlicherweise nicht, weil wir das Ganze mal sehr positiv spielen und vor allem nicht politisch. Also bei uns ist trotzdem der ganze Content sehr sexy. Also Wir haben so ein bisschen eine sehr humorvolle Art, Sexiness zu platzieren. Das heißt, bei uns geht's am Ende auch sehr um Female Empowerment, aber eher durch Selbstbestimmtheit, durch ich lasse mich in keine Schublade packen. Weniger diese, ich sag mal, Wokeness. Dadurch spüren wir das eigentlich relativ wenig.
Ach so. Ja. Gibt's keine Berührungspunkte dann.
Und ihr versendet dann aus Italien in die USA?
Nee, das kommt in unser deutsches Lager. Mhm. Weil wir haben ja, also Bodies und Slips, die produzieren wir zum Beispiel in der Türkei, dann kommt alles in ein Lager. Und wir haben natürlich am Anfang, also wir hatten ehrlicherweise am Anfang extrem hohe Versandkosten von Deutschland in die USA. Und haben dann auch überlegt, was wir machen, ob wir irgendwie ein Lager in Amerika aufmachen. Aber ehrlicherweise steigt da die Komplexität dann extremst, sobald du mehrere Lagerstandorte aufhast.
Naja, was ja das, was Donald Trump haben wollen würde.
Das nicht ganz, ne? Kommt ja drauf an, genau. Also das ist auch ein gutes Thema. Das war natürlich ein Riesenschocker für uns, sage ich mal. Die sind aber aktuell nicht betroffen, was ganz gut ist, weil erstens, wir produzieren schon mal nicht in Asien und zweitens diese $800-Grenze, die ist ja aktuell, bleibt die noch bestehen und wir sind unter den $800. Das heißt, aktuell sind wir nicht betroffen. Jetzt lässt natürlich auch jetzt gestern irgendwie die Einigung mit der UK so ein bisschen drauf hoffen, dass Europa da auch noch eine Einigung hinbekommt. Aber das ist natürlich ein Riesenthema für uns gerade. Also Zollpolitik von Trump, er ist ja auch so unberechenbar.
So teuer Strumpfhosen, die kann man auch in einen Briefumschlag packen, oder? Und versenden.
Ja, aber du willst natürlich trotzdem den Kunden oder der Kundin ein Einkaufserlebnis ermöglichen, wo sie tracken kann, wo sie weiß, also bei uns ist ein Paket wirklich in 3 Tagen da.
Und die Packung soll auch nicht aussehen wie zusammengeknüllt.
Genau, wir haben natürlich auch einen schönen gebrandeten Karton. Nee, das auf gar keinen Fall.
Nee, TikTok-Shop ist ja jetzt groß, also ja, fängt langsam an in Deutschland, aber viele sagen, Experten sagen, das wird der Durchbruch für Online-Shopping. Habt ihr da mal?
Oh, also habe ich anderes gehört. Wir selber sind noch nicht auf TikTok-Shop, weil es noch nicht ganz unser Fokus ist, aber wir haben jetzt mit vielen Brands, befreundeten Brands gesprochen. Ich bin aber mal gespannt, ob sich das noch ändert. Also an sich, glaube ich, hat das Riesenpotenzial, aber wir werden es sehen.
Was unterscheidet das von einem Instagram? Heutzutage auf Instagram, kommt da irgendein Angebot von mir aus eurer Strümpfe, klicke ich drauf, kaufen, auf Wiedersehen. Wo ist dann der Unterschied zwischen TikTok-Shop und Instagram?
Ist es nicht ganz so. Also auf Instagram kommst du immer noch auf unsere Website und kaufst über unsere Website. In TikTok ist es ja wirklich direkt in der App drinnen. Das heißt, an sich ist es für den User eigentlich ein cooles Erlebnis, weil du halt viel schneller zum Checkout kommst und gar nicht mehr die App verlassen musst. Was dann auch wiederum für TikTok gut ist, weil sie die ganzen Ereignisse in der App haben. Das heißt, sie haben keine Tracking-Problematiken mehr auf der Website mit den Cookie-Banners und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre schon an sich so für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Aber es hat sich ja auch in Amerika, so wie ich es verstanden habe, auch noch nicht so richtig durchgesetzt. Also bin mir da nicht ganz sicher, ob wir dann als die Deutschen, die sowieso schon skeptisch sind gegenüber eigentlich allem, dann irgendwie da die Vorreiter werden. Ja, ehrlicherweise.
Kann sein, ja.
Ja,
also, ich weiß nicht.
Na gut, irgendwer müsste ja anfangen, wenn man das denn will. Das ist ja dann auch eine bewusste Entscheidung. Jetzt ist es dein drittes Startup, was du jetzt gegründet hast. Ist Deutschland ein gutes Gründungsland? War kompliziert.
Wow, große Frage. ich habe ja noch nicht in anderen Ländern gegründet, deswegen habe ich nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten. Ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, für uns hat es bis jetzt gut funktioniert. Auch Investorensuche, da macht Deutschland, also vor allem Berlin, auch wahnsinnig viel. Also ich komme ursprünglich aus München, bin für Sensors nach Berlin gezogen. Und das ist zum Beispiel ein wahnsinniger Unterschied. Also die ersten 2 Startups habe ich in München gegründet.
Das werden die Bayern aber nicht gerne hören.
Ich weiß. Aber es hängt auch ein bisschen an der E-Commerce-Bubble, sage ich mal. Also die E-Commerce-Bubble, die ist einfach hauptsächlich in Berlin. Da gibt es noch in Mannheim ein paar. Aber da ist in Berlin schon einfach so der Place to be. Und das ist schon ein wahnsinniger Erfolgs-Accelerator, wenn du einfach Leute kennst, die das schon mal erfolgreich gemacht haben, was du getan hast. Und die lernst du in Berlin viel leichter kennen als in München tatsächlich.
Ist es dann unter den Startup-Gründern so, dass man sich gegenseitig den Erfolg auch gönnt?
Total. Also in der Bubble, in der wir sind, ist das ein absolutes Miteinander. Und da haben wir so eine Gruppe von Freunden, da kommen wirklich welche, die selber einen krassen Black Friday haben, aber nochmal bei uns irgendwie auf die Ads drüber schauen zum Beispiel. Also da ist wirklich ein extremer Zusammenhalt und den schätzen wir auch extremst wert. Ja.
Wie viele Investoren habt ihr bei euch?
Wir haben relativ viele. Wir haben noch 15 andere Investoren. Liegt so ein bisschen daran, dass wir vor allem in der zweiten Runde vor allem weibliche Business Angels an Bord haben wollten und darauf einen großen Fokus gesetzt haben. Und da muss man einfach ehrlich sagen, die weibliche Investorinnen, die machen meistens noch kleinere Tickets. Das war für uns aber dann ein guter Deal, weil wir einfach nicht nur irgendwie eine Brand, die für Female Empowerment steht, wollten wir das auch irgendwie in unserem Cap Table widerspiegeln.
Das heißt, wie viele Anteile habt ihr jetzt noch? Sagt ihr nicht?
Nee.
Okay. Ich gehe davon aus, die Firma gehört euch noch am Ende des Tages.
Ja.
Okay.
Und wann plant ihr profitabel?
Also wir sind letztes Jahr ganz knapp daran vorbeigeschreddert. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wir in die USA einfach auch viel investieren, da sozusagen Front Investments haben. Aber dieses Jahr sieht es sehr gut aus.
Okay, das ist ja schon eine relativ schnelle Geschichte dann.
Ja, also ehrlicherweise jetzt so zu der jetzigen Zeit pochen natürlich auch alle darauf und wir auch. Also ich finde das ja eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass man eher schaut, man wird schneller profitabel, weil das bringt ja auch viel mehr Unabhängigkeit in den Entscheidungen, Unabhängigkeit im Wachstum. Deswegen ist das auch ein sehr großes Ziel für uns.
Und ihr könnt jetzt einfach hochskalieren, auch bei der Produktion, das ist gar kein Thema dann?
Nee, Produktion und Ads sind tatsächlich, ich sag mal noch, die einfachere Übung an dem Ganzen, die hochzuskalieren.
Ja, die Maschinen lassen sich einfach vervielfältigen
genau.
Und mehr produzieren?
Also so eine Produktion, die kann am Tag, also so eine Maschine kann, glaube ich, am Tag fast 10.000 Strumpfhosen produzieren. Also das ist...
Und... Punkte, wir sind ja auf dem Lüttich-Erdgipfel noch unterwegs. Also jetzt unser dritter Podcast. Unter anderem war auch mit dem vierter sogar den Google Europa Vice President gehabt. Und da ging es auch um KI-Einsatz, gerade bei auch Werbung, Marketing oder auch in solchen Shops wie euren. Also überlegt ihr schon, könnt ihr sogar sagen, ihr habt sogar Leute gespart, weil ihr KI einsetzt? Sonst müsstet ihr jemanden einstellen, der Marketing macht oder die Bilder?
Also definitiv. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon so weit gehen würde, dass ich sagen würde, wir haben Leute eingespart, weil wir sind generell super ein kleines Team. Also wir sind nur 5 Mädels aus Berlin, die das machen aktuell. Aber was du schon merkst, also für jeden von uns, in jedem Bereich von uns ist KI nicht mehr wegzudenken. Also sei es in der Ad-Erstellung, sei es irgendwie witzige Captions zu erstellen oder auch ehrlicherweise in der Kommunikation mit Investoren oder so weiter. Also ich würde sagen, das ist schon das Tool, was wir am meisten nutzen.
Wir haben uns kennengelernt über Carsten Puschmann. Mhm. Der hatte uns jetzt quasi zusammengebracht, der auch viel in den USA unterwegs ist und eigentlich sagt, wer da gründet, der braucht eigentlich direkt seine KI-Strategie. Also es muss jetzt nicht KI verkaufen, aber man muss halt eine Strategie für sich haben, wie man KI einsetzt. Dann höre ich aber raus, dass bei euch jetzt nicht unbedingt, ihr macht das so on the fly irgendwie mit.
Ja, also ich glaube, on the fly ist grundsätzlich so ein bisschen unsere Unternehmensphilosophie. Deswegen, also ich, klar, ja, also wir nutzen das viel und wir nutzen das auch immer mehr. Ist das jetzt wirklich eine festgesetzte Strategie? Aber da will ich sagen, sind wir nicht sowieso sehr viel, die nach unserem Bauchgefühl entscheiden. Mhm. Und deswegen, let's see what the future brings.
Und eine Agentur oder sowas habt ihr auch oder macht ihr alles selbst quasi? Werbung und
Ads? Also wir machen Meta-Ads selbst. Mhm. Für uns ist immer ganz wichtig, dass wir so unsere Core-Kompetenzen in-house haben und eine Core-Kompetenz dadurch, dass auf Meta, also Facebook, Instagram Ads 90% unseres Spends geht, ist das für uns eine Core-Kompetenz. Bei Google aber zum Beispiel auf der anderen Seite, da geht nur 10% des Spends rein, haben wir einen Freelancer. Also wir sind da immer so ein bisschen so, schauen wir mal.
Weil ich frage halt, ich versuche auch gerade mühsam, ich bin jetzt kein Influencer, so, ne? Ich probiere es einfach technologisch aus, Instagram mal zu automatisieren. Für meinen Hund, den Account, wollte ich mal überlegen, wie kann man das vollautomatisch API gesteuert, es ist fast nicht machbar, bei Instagram einen API-Zugang zu bekommen. Also macht ihr das noch mühsam über irgendwelche Plattformen, wo ihr bezahlen müsst, oder habt ihr da einen Weg gefunden, euch da zu automatisieren?
Meinst du jetzt organisch oder Apps?
Ads, also die Postings oder was ihr da macht alles.
Also Ads, das läuft noch relativ händisch. Ja. Das, also
bin müsstet ihr euch Kompetenz reinholen oder ist das mal eine Idee irgendwann?
Um das zu automatisieren, meinst du?
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin gespannt, wann die Plattform soweit ist. Also ehrlicherweise wundere ich mich immer noch, dass Meta so aussieht, wie es aussieht, weil es ist wirklich nicht user-friendly. Aber die versuchen natürlich auch selber schon ganz viel mit KI zu machen. Also was du zum Beispiel merkst, du musst viel weniger Einstellungen machen. Also du kannst da jetzt mittlerweile eigentlich reingehen und musst gar nicht viel Vorwissen haben und kannst eine Kampagne schalten. Und früher war es so, dass du irgendwie 1000 Zielgruppen eingestellt hast und so weiter und so fort. Das fällt jetzt mittlerweile halt komplett weg. Jetzt wird es halt immer wichtiger, so wirklich deinen Kunden zu verstehen und das Creative. Also am Ende ist jetzt eigentlich eher das Creative, das die Zielgruppe bestimmt. Also du musst jetzt eigentlich schauen, dass du 5 verschiedene Creatives hast, die irgendwie unterschiedliche Painpoints von deiner Kundin ansprechen. Hm. Und so wiederum steuerst du dann eigentlich fast wieder mehr deinen Zielgruppentargeting.
Wie kriegt ihr das raus? Data Science ist ja ein großes Thema immer und auch kompliziert, deine Kunden kennenzulernen. Da müsstet ihr eigentlich Umfragen machen oder Befragungen oder so.
Ja, das machen wir ganz viel. Also wir nutzen Umfragen sowohl qualitativ als auch quantitativ wirklich für fast alles, was wir tun, also auch Produktentwicklung. Hm. Die Bodies und Slips, die wir letztes Jahr gelauncht haben, da sind wir erstmal mit 10 Kategorien reingegangen, die wir uns vorstellen konnten. Body war zum Beispiel, also Slips waren wir uns ja sicher, dass wir da hingehen wollen. Bodies war zum Beispiel gar nicht mal so auf unserem Schirm. Und dann haben wir diese ganzen Umfragen gemacht und da war ganz klar, die Kundinnen wünschen sich Bodies von uns. Und dann haben wir das auch gemacht und das ist auch das, was am Ende erfolgreich ist. Mhm. Und was zum Beispiel auch super spannend ist, ist sowas wie Farbtests oder so. Also wir launchen jetzt unsere Slips auch in anderen Farben. Dann kannst du halt auch auf Meta einfach so eine Testkampagne machen und lässt irgendwie auf Photoshop den Slip einfärben und siehst dann ganz genau an den Clickrates so, was sollte ich eigentlich launchen? Mhm. Das ist schon spannend, dass du das so datengetrieben auch mit dem Kunden irgendwie entwickeln kannst.
Naja, spart natürlich einiges an Kosten am Ende des Tages. Vielleicht so Richtung Schluss. Du hast gesagt, dass eine Mitgründerin hier die Vision teilt. Mhm. Wie ist die und was heißt das jetzt für die nächsten 5 Jahre für euch?
Also wir sehen uns wirklich als internationale Fashion-Lingerie-Brand. Was heißt das für uns? Wir wollen wirklich jetzt sukzessive unsere Produktkategorien erweitern. Also wir sehen uns nicht mehr nur als Strumpfhosenmarke, das haben wir ja schon mit den Slips und mit den Bodies besprochen, aber wollen auch in diesen Bereich Unterwäsche, Slips, wir können uns zum Beispiel auch perspektivisch irgendwie sowas wie Bikinis vorstellen und da einfach eine Marke für junge Frauen entwickeln, die sich selbstbewusst und selbstbestimmt durchs Leben gehen wollen und das halt eben international. Also das ist für uns was, was wir sehr spannend finden.
Welche Altersgruppe habt ihr an Kundinnen?
25 bis 35.
Oh, doch sehr eng. Mhm. Darüber hinaus geht nicht? Oder woran liegt
darüber hinaus ist der zweitgrößte Teil. Es hängt natürlich jetzt aktuell auch so ein bisschen mit der Gegebenheit der Statements, also der Platzierung ab. Also die meisten Statements sind auf dem Oberschenkel. Mhm. Die siehst du dann halt nur, wenn du einen kürzeren Rock oder ein kürzeres Kleid anhast. So das sortiert dann oft dann auch einfach schon viel aus. Aber wir haben auch Statements am Knöchel zum Beispiel. Das sind dann sozusagen bei der älteren Zielgruppe so die favorierten Platzierungen.
Logisch. Ja.
Ich spare mir jetzt, ob ich eins davon dann nehmen würde oder ob ich zu alt bin. Das kann ich jetzt
hier. Könntest ein NTV-Logo
selber denken. Vielen Dank.
Ja, vielen Danke Dank. Euch. Hat Spaß gemacht.